Das Thema, was uns heute Morgen beschäftigen soll, steht im Römerbrief Kapitel 8, die Verse 1 bis 9. Und mir wurde gesagt, es lautet das Gesetz des Geistes, des Lebens im Unterschied zur Gesinnung des Fleisches. Wir hören die Worte der Heiligen Schrift. Demnach ist nun keine Verurteilung denen, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus befreite dich von dem Gesetz der Verfehlung und des Todes. Denn das dem Gesetz Unvermögende, in welchem es schwach war, durch das Fleisch tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichheit des Fleisches der Verfehlung und betreffs der Verfehlung sandte und die Verfehlung im Fleisch verurteilte. Auf dass das Rechtsgemäße des Gesetzes vervollständigt würde in uns, der nicht gemäß Fleisch wandelnden, sondern gemäß Geist. Denn die, die gemäß Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die gemäß Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie unterordnet sich dem Gesetz Gottes nicht, denn sie vermag es aber auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, dieser ist nicht sein.
Wir haben ja schon oft über den Römerbrief gesprochen, am Sonntagmorgen. Und ich denke immer wieder an Martin Luther, für ihn war das der wichtigste Brief. Er hat ja gesagt, es sei das allerlauteste Evangelium. Und so wichtig, dass ein Christenmensch ihn auswendig kennen sollte und jeden Tag sich damit beschäftigen. Also das habe ich noch nicht geschafft. Gell? Und ich glaube, auch von euch wird das noch niemand geschafft haben. Ich glaube auch dem Martin Luther, dass er das gemacht hat, sonst hätte er das nicht gesagt. Ja, wir haben die ersten Verse vom Kapitel 8 ja gehört. Und da steht ein Wörtchen ganz am Anfang, Kapitel 8, Vers 1. Das heißt demnach. Wenn ich sage demnach, muss da etwas vorausgegangen sein. Das heißt, es kommt jetzt eine Schlussfolgerung aufgrund dessen, was vorher gesagt worden ist. Und vorher gesagt hat Paulus in den 7 Kapiteln vorher eine ganze Menge. Und wenn ich nochmal den kleinen Bogen spannen will, damit man das versteht. Er fängt ja an im Kapitel 1 bis Kapitel 3, Vers 10 etwa, dass er alle Leute in einen Sack steckt, die Nationen, die Juden, die Ekklesia, die Leibesgemeinde. Und dann im Vers 10, Kapitel 3, Vers 10, kommt der Höhepunkt und da sagt er, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Gell? Das heißt also auch wir, die wir glauben, oder du, der du glauben dürfst, dass du in Christus bist, als Leibesglied des Christus bist kein Gerechter. Ja, jetzt könntest du ja bei Römer 3, Vers 10 die Bibel zumachen und sagen, ja, alles verloren, gell? Ich bin auch nicht gerecht, was machen wir jetzt? Und das ist typisch Paulus, in seinen Briefen macht er das sehr oft. Er hält dir einen Spiegel vor die Augen, sagt dir dann, was du alles besitzt und hinterher sagt er, und jetzt benimm dich ordentlich. Ja, also diese Reihenfolge ist für mich so wichtig, dass nicht wie in vielen Religionen man gesagt bekommt, benimm dich ordentlich, damit Gott dich annimmt. Paulus sagt, nee, der hat mich angenommen, da war ich noch sein Feind. Gell? Das heißt, wir lernen hier gerade im Römerbrief durch den Apostel Paulus, was ja geistgezeugt und inspiriert ist durch den Geist Gottes, Wort Jesu ist, dass es nicht meine Leistung ist, dass er mich heute angenommen hat. Wir werden das noch sehen, wie fein Paulus das argumentiert in diese Richtung. Also wenn es ja ist, demnach nun ist keine Verurteilung denen, die in Christus Jesus sind, was ging denn da voraus? Er hat dann ab Kapitel 3, Vers 10 langsam aufgebaut und hat gesagt, Rechtfertigung oder Gerechtigkeit vor Gott, das kannst du nicht machen, sondern Gott ist es, der dich gerecht macht. Und dann lernen wir im Kapitel 5, wie er das macht, nämlich durch den Christus hat er einen Wechsel herbeigeführt, eine Veränderung, die auch Paulus im Korintherbrief sehr fein beschreibt, im 2. Korinther Kapitel 5. Diesen Wechsel, das heißt, Jesus ist für uns zur Verfehlung oder Sünde gemacht worden, damit wir Gerechte sind. Also einfach ein Tausch hat stattgefunden. Das schildert er im Kapitel 5, im Kapitel 6 auch noch und Kapitel 7, dann wird die menschliche Schwäche wieder hervorgehoben von Paulus, dass er sagt, ja, jetzt lebe ich in diesem Zwiespalt, gell, juristisch, geistlich, ist alles schon in Ordnung, aber wenn ich so mein Fleisch angucke, ich sage ja gerne, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, gell, da sehe ich recht wenig von diesen geistigen Dingen. Und da tröstet uns Paulus wieder und sagt dann, ja, ich bin halt auch so einer, der immer das macht, was ich nicht will. Und das, was ich will, das mache ich nicht. Gell? So, und jetzt könntest du dich wieder zurücklehnen und könntest sagen, ja, toll, wenn Paulus so schlecht war, in Anführungszeichen. Manche Theologen meinen, ja, das hat Paulus nicht so gemeint, er hat es nicht geschrieben, das war ein anderer oder das war sein Stand als Ungläubiger. Das kann ich nicht nachvollziehen. Für mich gilt, was da steht, nämlich, dass wir immer wieder an uns selber verzweifeln, weil wir es eben nicht schaffen. Und daraus kommt doch das demnach, nämlich, weil Gott in Christus alles geändert hat und unsere Verfehlung oder Sünde sozusagen auf sich genommen hat, bin ich doch frei. Das heißt nicht, ich kann jetzt machen, was ich will, das haben wir ja auch schon besprochen oft. Aber diese Tatsache besteht doch. Ich kann aus mir heraus Gottes Gerechtigkeit nicht genügen. Das ist so, macht Paulus ganz deutlich. Also brauche ich einen, der das für mich macht. Du hast einen riesen Schuldenberg, kannst nicht mehr zahlen, gell? Am Ende musst du nach der Brücke schlafen, weil dein Haus gepfändet wird. Ja, und dann kommt einer und sagt, Mensch, komm, ich habe so viel Geld, du bist ein toller Kerl und ich bezahle das jetzt für dich. Hat Gott das so gemacht? Nee, der hat nicht gesagt, du bist ein toller Kerl, der hat gesagt, du brauchst nichts und ich bezahle trotzdem für dich. Gell? Das ist Gott. Das würde ich mir dreimal überlegen, gell, ob ich sowas mache als Mensch. Und deswegen sagt der Paulus auch irgendwo bei den Korinthern, für eine gute Sache, für eine Ideologie, da sterben die Leute gerne, gell? Aber für einen Menschen, auch noch für einen Schlechten, das machen wir nicht. Also hier siehst du, wie Gott denkt. Gell? Seine Schöpfung ist ihm so viel wert, dass er seinen einzigen Sohn, das Einzige, was aus ihm herausgestellt worden ist, wesenhaft, dafür einsetzt, um seine Schöpfung zurückzukaufen, sozusagen. Und das schildert Paulus in diesen 7 Kapiteln ganz detailliert. Gell? Musst du ganz in Ruhe lesen. Und dann kommt hier dieses Wort, Vers 1, demnach. So, und jetzt, da können wir jetzt ansetzen. Gell? Demnach, was ist denn jetzt demnach? Demnach ist nun keine Verurteilung denen, die in Christus Jesus sind, sagt er. Also wenn Gott das auf sich genommen hat, alles, sogar für die, die nicht glauben. Wie Paulus sagt, als wir Feinde waren, hat Gott das gemacht. Und jetzt bin ich auch gläubig, jetzt hat er mir den Glauben geschenkt, jetzt bin ich in Christus, das dürfe ich glauben. Wir gucken uns gleich an, ob das stimmt. Gell? Ich bin ja immer dafür, auch Bibelbeweise zu finden, wo uns das bestätigt wird. Ja, jetzt bist du in diesem Stand, du dürfst es glauben. Ja, und jetzt fängst du wieder an und zweifelst an dir. Habe ich es denn geschafft? Was muss ich denn noch machen, dass Gott mich rettet und all sowas? Nein, du kannst gar nichts machen, sondern du musst Danke sagen, dass er es gemacht hat. Und jetzt benimm dich ordentlich. Jetzt gebe ich mir Mühe. dem zu entsprechen, was mir geschenkt worden ist. Und das ist für mich ein Riesenunterschied. Ich komme ja auch aus einer Religion, wie ihr wisst, wo das umgedreht ist. Gell? Da kriegst du immer den Zeigefinger gezeigt, weh, du benimmst dich nicht ordentlich, sonst wirst du vernichtet, kommst in die Hölle oder passiert sonst irgendwas. Natürlich gibt es das alles, die ganzen Gerichtsräume, das ist uns auch klar. Aber es geht ja hier um das große Ziel, um die, denen der Glaube bereits geschenkt worden ist. Und deswegen kann Paulus hier auch schon zu Beginn seines Römerbriefes deutlich machen, von welchem Evangelium er überhaupt redet. Er sagt nämlich, es ist das Evangelium Gottes, hat mit Jesus zu tun und der ganze Vorgang wird in der Dynamis des Evangeliums bestätigt, Römer 1, 17. Das heißt, die Dynamis, die Vermögenskraft des Evangeliums. Was heißt denn Evangelium? Griechisch Evangelium.
Frohe Botschaft.
Genau, frohe Botschaft, gute Nachricht. Ja. Eugen, gell, haben wir einen hier sitzen. Eu ist was Schönes, gell, wenn ich sage Eu, da freue ich mich. Und ja, Evangelium, also eine gute Nachricht. Was ist denn die gute Nachricht bisher aus dem Gehörten und den ersten Kapiteln des Römerbriefes? Die gute Nachricht ist, dass Gott einen Weg erfunden hat, nicht gefunden, er hat es gemacht, um alles wiederherzustellen, um alles zum Ziel zu bringen, um für alles zu bezahlen, nämlich in Christus. Er hat in Christus für alle bezahlt, es hat sich alles geändert. Das kannst du noch Kolosserbrief lesen und Johannesevangelium, besonders Kapitel 17, das hohe priesterliche Gebet und vieles, vieles mehr. Über was haben wir hier schon gesprochen in diesem Zusammenhang? Und deswegen hat Jesus schon vor Golgatha, bevor er bezahlt hat, bevor er gestorben ist, bevor er sein Leben gegeben hat für die gesamte Schöpfung, für Engel und für Menschen, da hat er zu seinen Lernenden gesagt, in Johannes 5, 24, ein schöner Vers, wie oft habe ich ihn schon zitiert, weil ich das so toll finde, dass er schon bevor die Rechnung sozusagen bezahlt worden ist, gesagt hat, wo es hingeht. Er sagt zu ihnen, Amen, Amen, zweimal, Doppelamen. Gell? Ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich sandte, der hat äonisches, ewiges Leben, steht auf. Ich erkläre es gleich. Äonisches Leben kommt nicht hinein in Gericht, sondern ist aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten. Also wenn man das ganz wörtlich liest, so wie das eben auch gehört wurde, heißt es doch hier, hast du das Wort gehört? Glaubst du Gott, dass er das gemacht hat? Kannst du wieder nicken, gell? Und was ist also passiert? Jetzt bist du hast mit dem Tod nichts mehr zu tun, bist aus dem Tod in das Leben weitergeschritten. Was für ein Leben? Äonisches Leben, verborgenes Gottesleben, das hast du schon. Gell? Denk nochmal in den Spiegel morgens, gell? Ich gucke da rein, da sehe ich das natürlich nicht, weil es eine Glaubenssache ist. Aber es ist doch schön, wenn du es vielleicht trotzdem wahrnimmst, wenn du trotzdem für dich auch morgens, wenn es dir nicht so gut geht, sagen kannst, danke, dass ich verborgenes Gottesleben habe. Ich habe mit dem Tod nichts mehr zu tun. Der Tod hat keine Gewalt über Christus und wenn ich Christus gehöre, gilt das auch für mich. Ja, ist das schön. Gell? Und da muss man keine Angst vorm Sterben haben, im Gegenteil, weil Sterben ist ja nur ein Weg in eine neue Daseinsform für jeden, auch für den, der nicht glaubt. Aber der kommt dann in einen Erziehungsraum, wo er lernt, dass er glauben dürft. Gell? Und wer heute schon glaubt, das hat ja Jesus der Martha gesagt, als der Lazarus gestorben ist, hat er gesagt, wer jetzt schon lebt und glaubt, hat mit dem Tod gar nichts mehr zu tun. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Also die Gewissheit, dass ich ein Teil von Christus bin, dass er für mich bezahlt hat und dass du das glauben darfst, ist für dich die Garantie dafür, dass du heute schon hier und jetzt verborgenes Gottesleben hast. Dein Leben ist schon endlos. Nur wir haben einen Leibeswechsel, einen Daseinsformwechsel, das ist alles. Gell? Also lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von irgendwelchen Religionisten und Religionsgesetzen und was es alles geben mag, die euch was anderes erzählen. Hier steht es geschrieben, das gilt für mich und sonst gar nichts. Und deswegen kann uns auch, und das werden wir im Kapitel 8, ich werde ja noch 2 oder 3 Predigten daraus machen, die nächsten Monate, werden wir im Kapitel 8 hinten am Ende, fast am Ende lernen, dass die, die in Christus sind, nicht mehr angeklagt werden können. Da sagt er doch im Vers 33, wer wird gegen Auserwählte Gottes anklagen? Frage, ja, wer wohl? Gott etwa, der gerechtfertigt hat in Christus? Niemals, das sind Fragen, die hier stehen. Gell? Es gibt ja Übersetzungen, die das nicht als Frage formulieren. Dann heißt es, wer wird Gottes Auserwählte anklagen? Gott, gell? Das kann ich nicht nachvollziehen, weil wenn sie auserwählt sind und gerechtfertigt und in Christus, was gibt es da noch anzuklagen? Gell? Da ist doch alles erledigt. Und genauso steht es auch hier. Oder wer ist der Verurteilende, fragt Paulus, Vers 33. Jesus Christus etwa? Wie soll er denn die verurteilen, für die er bezahlt hat, wenn die Wesenseins mit ihm sind? Er würde sich doch selber verurteilen. Gell? Das ist doch heilsgeschichtlicher Unsinn, wenn ich so argumentiere. Aber das kommt noch dicker. Paulus hat auch noch einen Kolosserbrief geschrieben. Gell? Da sagen ja manche, sagen, ja, das ist, da hat einer den Epheserbrief abgeschrieben. Das war nicht der Paulus. Gell? Und so Sachen. Und er schreibt im Kapitel 1, 21, 22, was Gott gemacht hat mit diesen Leibesgliedern des Christus, mit denen, die heute schon glauben dürfen. Er sagt, auch euch, die ihr einst entfremdet wurden und Feinde wart, ihr, wir, ich, waren Feinde, gell? In der Denkart, in den bösen Werken, veränderte er aber nun in dem Leib seines Fleisches durch seinen Tod. Das heißt, ihr seid verändert worden, ich auch, gell? Durch das Sterben des Christus, des Fleisches, Leibes des Christus, dem komme ich nachher nochmal. Wozu, Kolosser 1, 22, um euch heilig, makellos und unanklagbar vor sein Angesicht darzustellen. Ja, das ist was, gell? Meine Herren, da müsst ihr mal überlegen, gell? Und jetzt kommt einer und sagt, streng dich bloß an, dass Gott dich annimmt, gell? Ja, ich habe gelesen, er hat mich schon angenommen. Jetzt muss ich mich anstrengen, dass ich das auch deutlich mache in meinem Leben. Das ist was ganz anderes. Gell? Die Voraussetzungen sind ganz andere. Ja, und in Christus ist also alles, hat sich alles geändert. Ich habe es schon erwähnt, Paulus geht mehrfach darauf ein, Petrus auch. Wir finden viele Hinweise. Es ist für alles bezahlt. Der Gerechte ist für die Ungerechten gestorben. Wir sind herausgekauft worden und, und. Es gibt jede Menge Bibeltexte dafür. Und jetzt müssen wir nur noch klären, und das ist wichtig, was ist die Grundlage für diese Veränderung? Philipper 3,9 zum Beispiel sagt, der Paulus, nicht meine Gerechtigkeit ist wichtig, die ich aus dem Gesetz habe, sondern die Gerechtigkeit durch die Treue Jesu, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund der Treue. Ja, jetzt die Standardübersetzung der Bibel tut ja oft auch diesen zweiten Fall ans Objekt binden. Man vergisst hier die heilsgeschichtliche Tatsache oder übersieht die oder will sie nicht glauben, wie auch immer. Es geht nicht um meinen Glauben primär, sondern um seinen Glauben. Das griechische Wort Pistis heißt ja nicht Glauben im ersten, der Hauptbedeutung, sondern Treue, Vertrauen. Gell? Pistis ist Treue, Vertrauen. Also es geht nicht um meine Gerechtigkeit, die ich habe aus dem Gesetz, sondern es geht um die Gerechtigkeit durch die Treue Jesu, weil er treu war, kann Gott mich gerecht machen. Er hat auch meine Schuld getragen. Christus hat meine Schuld auf sich genommen, jetzt bin ich eingerechnet. Gott guckt mich durch die Brille an, die heißt Jesus. Gell? Und wenn ich durch Jesus gucke, bin ich gerecht. Die Wirklichkeit sieht anders aus, Römer 7, gell? Was ich will, das mache ich nicht, sondern was ich nicht will. Also unsere Glaubensväter haben wohl auch gesagt, wir sind auch beides, glaube ich, so einen Spruch habe ich schon mal gehört. Ja, wie immer du es auch sehen willst, die Tatsache steht fest, die Gnade Gottes in Christus Jesus hat alles geändert. Er hat für mich bezahlt. Ich war ein Ungerechter übrigens unschuldigerweise, weil ich kann nichts dafür, dass ich von Adam abstamme. Und jetzt hat Christus auch wieder, ohne mich zu fragen, das geändert. Jetzt bin ich unschuldigerweise unschuldig und habe mir das auch nicht ausgesucht. Gell? Verstehst du das? Das Handeln des Menschen ändert doch nicht den Vorsatz Gottes. Muss Gott Menschen fragen, was er machen darf oder soll? Der braucht keinen Berater. Der entscheidet und macht. Also meine Rettung, meine Zielführung in die Herrlichkeit Gottes kann ich doch überhaupt nicht bewirken. Da kann ich, so gut kann ich gar nicht werden. Das funktioniert nie und nimmer. Das ist genau das, was Paulus uns hier erklärt. Wenn also Christus in euch ist, das bleibt, sagt Paulus, zwei Verse weiter, da komme ich heute nicht mehr dazu, dann ist der Leib gestorben, Vers 10. Der Leib gestorben wegen der Verfehlung, der Geist aber leben wegen der Gerechtigkeit. So, und wenn du, man kann die Belege gar nicht alle aufzählen, gell? Das ist eine Bibelarbeit für sich. Das sind nur Anrisse, die wir heute Morgen hier uns anschauen können. Aber jetzt könnte ja einer hier sitzen und sagen, ja, klingt alles super, gell? Wunderbar, ich hätte es auch gerne, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das bei mir funktionieren soll. Bin ich denn einer, der in Christus ist? Und als wir zum lebendigen Glauben kamen, vor 30 Jahren oder wann das war, so ungefähr, da gab es ja auch die Diskussion zu Hause, gibt es einen Beweis dafür, einen Beleg, ich höre kein Donnern und keine Stimme, gell? Es müsste mal blitzen und donnern und dann müsste Gott zu mir sagen, du bist mein, gell? So wie das in der Bibel steht. Ja, da warte ich heute noch drauf. Also das hat nicht funktioniert. Und jetzt da war die drängendste Frage für mich, wie kann ich nach dem Wort Gottes feststellen, ob ich einer bin, der dazugehört? Das hat lange gedauert, bis ich genug zusammengetragen habe. Und das wollen wir jetzt auch machen für euch und für den, der vielleicht noch nicht so ganz sicher ist, um mal einen Prüfmaßstab für sich selber zu haben. Und das ist ganz leicht. Es ist nicht schwer. Und ich lese als erstes mal 1. Johannes 2, Vers 5. Und hier müssen wir noch beachten, dass es gewisse Grundtextworte gibt, die manchmal etwas schwach übersetzt sind. Aber du wirst es selber merken. Also Johannes, der Apostel Johannes, der auch das Evangelium geschrieben hat, schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 5, wer aber sein Wort hütet, Tereo, griechisch, da in der Bibel steht wahrscheinlich halten, gell? Wer sein Wort hält. Das ist die Frage, wie hält man sein Wort, gell? So in der Hand, oder heißt das einhalten, oder was verstehst du darunter? Nein, Tereo heißt hüten, bewahren, sich drum kümmern. Wer aber sein Wort hütet, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet worden, darin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Steht doch da, gell? Bist du einer, der das Wort Gottes hütet, oder ist dir das egal? Ist dir das Wort Gottes egal? Ist die Bildzeitung wichtiger als die Bibel? Okay, dann brauchst du etwas länger, um in die Herrlichkeit Gottes einzugehen. Gell? Also besser heute glauben als morgen. Nein, wenn du so einer bist, der sich um das Wort kümmert, der das Wort liebt, der es hütet, im Sinne von sich drum kümmern, dann hast du doch schon den ersten Beweis, dass du offensichtlich in Christus sein musst, weil das steht auch hier. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Einer, der nicht in Christus ist, den interessiert das nicht. Gell? Und ein paar Verse weiter, 3, 24, sagt der Johannes noch, und der, der seine inneren Ziele hütet, bleibt in ihm und er in ihm. Über die Innenziele haben wir auch schon oft gesprochen. Das heißt, wird ja meist geschrieben, Gebote, Entolä, das ist das von Gott ins Innere gegebene Ziel, auf das ich achte, von hier nach da. Gell? Jetzt sind wir noch hier, später sind wir bei Gott, der Weg geht von unten nach oben. Und dieses Innenziel hat er mir ans Herz gegeben und darauf achte ich. Mein Ziel ist die Herrlichkeit Gottes, gell? Daraufhin leben wir. Wenn du so einer bist, der viele sagen, ja, ich möchte in den Himmel kommen, gell, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Das ist nicht die Endstation, aber bist auf einem guten Weg. Dann bist du jemand, der das Ruhm sucht, wie Paulus es nennt. Und von daher hast du einen Beweis dafür, dass Gott in mir bleibt und ich in ihm, sagt er hier ganz deutlich. Wie er auch gebetet hat, Johannes 17, gell? Ich in ihnen, du in mir. Also hier gibt es eine Wesenseinheit, eine Wesensverschmelzung. Und wenn du so jemand bist, der das Wort hütet und auf die Ziele schaut, die Gott dir gibt in diesem Wort, dann hast du einen Beweis dafür, dass du wohl in Christus bist. 1. Johannes 4,15, noch ein Hinweis von Johannes. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Was heißt denn Jesus bekennen? Ja, viele sagen jetzt, ja, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Gell? Meine alte Religion sagt auch, ja, Jesus ist Gottes Sohn. Das war das Erste, was er geschaffen hat. Das ist wie der Eiffel, gell, hat einen Eiffelturm gebaut. Das ist der Eiffelturm, das ist der Sohn von Herrn Eiffel oder irgend sowas. Nein, dieses biblische Zeugen oder Bezeugen oder aus sich herausstellen, ist aber was Wesenhaftes. Und wenn es hier um Bekennen geht, das griechische Wort Bekennen heißt ja homologeo. Homo, wissen wir, was das ist? Gleich, gell? Und Lego ist das Wort, Logos ist das Wort, Lego heißt sagen. Wenn ich also Homo, Lego habe hier, dann muss ich sagen, gleiche Worte sagen. Das ist, so heißt es, das Wort im übersetzt. Also heißt es, wenn ich Jesus bekenne, muss ich mit den gleichen Worten der Schrift ihn bekennen. Wenn ich also nur sage, ja, Jesus ist Gottes Sohn und weiß gar nicht, worum es geht, dann reicht das nicht aus, sondern ich muss sagen, dass es das mit den gleichen Worten der Schrift heißt, das ist der Jesus, der mit seinem Leben für alles bezahlt hat, der sein Fleisch, der ins Fleisch gekommen ist und dafür bezahlt hat, dass ich jetzt gerecht bin, zum Beispiel. Es gibt noch mehr Facetten dafür. Also das Bekennen muss wortgemäß sein. Darum geht es. Wenn du also einer bist, der wortgemäß Jesus bekennt, hast du wieder einen Beweis, weil hier schreibt doch Johannes, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Steht auch da. Also wortgemäß bekennen, Beweis für Wesenseinheit mit Gott, verborgenes Gottesleben. Epheser 4, Vers 15 sagt Paulus, als Wahrseiende, aber in Liebe sollten wir die alle, das ganze All, alles, was es gibt, zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Als Wahrseiende bewegen wir uns wachstümlich hinein in Christus, sagt er hier. Das würde also bedeuten, wir reden die Wahrheit. Redest du die Wahrheit? Mit deinen Brüdern, auch mit Gott. Es gibt ja auch so Gebete, die nicht der Wahrheit entsprechen. Das musste ich auch lernen, habe ich lange gebraucht für. Also nach dem Motto, du denkst irgendwas, betest aber was anderes. Kann Gott Gedanken lesen? Der weiß schon, eh du sagst, sagt die Schrift, was du sagen willst. Gell? Also würde doch heißen, wenn ich zum Beispiel beim Kranken betet, das ist für mich immer so das klassische Beispiel. Da habe ich früher mal gesagt, ja, ich will zwar, dass er gesund wird, aber Herr, hilf ihm, dass er das ertragen kann. Gell? Das ist doch für mich schon gelogen. Gell? Gott sieht in meinem Inneren, ich möchte, dass der gesund wird, beten tue ich auch was anderes. Da bin ich nicht wahr. Sondern seitdem bete ich zum Beispiel, Herr, du weißt, dass ich will, dass der gesund wird. Ich weiß auch, dass du das kannst. Und jetzt möchte ich, dass du es willst. Gell? Ob du es dann machst, ist deine Sache, aber ich möchte, dass du es willst, gell? Weil ich weiß, dass du es kannst. Das ist für mich ehrlicher, als wenn ich sage, gib dem Kraft, dass er sein Leiden tragen kann. Das kann man auch machen. Gell? Aber wenn ich im Hinterkopf habe, ich möchte, dass er gesund wird, dann wäre das für mich nicht das Reden der Wahrheit mit Gott. Gell? Weil er merkt, dass du dann Zwiespalt hast zwischen Rede und Denken. Oder ich habe noch einen, Johannes 17, 26, das ist vielleicht etwas schwieriger, in dem Gebet Jesu, wo er dann sagt, was aus seinen Lernenden, den Jüngern gemacht hat. Er sagt, ich tat ihnen deinen Namen kund und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, mit welcher du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Wesenseinheit ist das Ziel, gell? Ich und du, Gott ist in uns, Gott und Christus. Das ist unvorstellbar. Warum? Wann? Weil er den Namen Gottes kundtut. Meine alte Religion hat gesagt, ja, das machen wir, gell? Wir sagen, wie Gott heißt, als würde das genügen, darum geht es gar nicht, gell? Das haben sie doch gewusst. Die haben den Gottesnamen gekannt, sie haben ihn noch nicht ausgesprochen. Sondern, was ist denn biblisch ein Name? Ein Name ist eine ganze Persönlichkeitsbeschreibung. Das heißt, mit einem Namen ist das ganze Wesen der Person zum Ausdruck gebracht. Und der Gottesname Hebräisch, dieses Tetragramm, JHWH, ist ja die dynamische Form des Seins oder Werdens. Und von daher ist also Gott der immer wieder Werdende, weil Jesus sagt, mein Vater wirkt fortwährend zum Beispiel. Weil man sagt ja oft, Gott ruhte am siebten Tag, gell, also hat am Sofa gesessen und hat gesagt, ich habe genug geschafft, jetzt mache ich einfach Pause. Das steht da nicht, sondern er hörte von seinem Auftrag auf. Das müssen wir auch noch klären, wer das war und so weiter. Das ist jetzt nicht das Thema von heute. Gott ist der ständig Wirkende, er wirkt immer, das sagt sein Name. Sein ganzes Heilsprogramm ist in diesem Namen verankert. Wenn ich also das hebräische Tetragramm erforsche in seinen einzelnen Buchstaben, Hebräisch ist ja wie so eine Lego-Sprache, gell? Dann stelle ich plötzlich fest, ja, die ganze Person Gottes mit seiner gesamten Heilsgeschichte ist da drin verborgen. Wenn ich also den Namen Gottes kundtue, müsste ich auch sein Wesen, seine Heilsziele kundtun, das gehört dazu. Gell? Also wer das macht, in dem ist Gott und Christus, sagt hier das Wort. Kannst du überlegen, bin ich so einer, der das macht? Und mein Lieblingsvers, Reinhold weiß ja schon, Epheser 1, Vers 13, der ist sowas von einfach. Das war eigentlich der Anfang dieser Denke damals, wo wir gesagt haben, wie kann ich denn für mich entscheiden, ob ich dazugehöre oder nicht? Weil Paulus hier, Epheser 1, 13, sagt, wir sind in Christus, also in welchem auch ihr seid, Bedingung, als Hörende das Wort der Wahrheit. Hast du das Wort der Wahrheit gehört? Das kannst du nicken, gell? Sagen, ja, okay. Und dann geht es weiter. Das Evangelium, die gute Botschaft eurer Rettung, hast du auch gehört? Gott hat den Christus für alles bezahlt, alles geändert. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Und dann sagt er, in welchem auch ihr seid, wie? Als Glaubende. Glaubst du das? Bist du dem Wort treu, was er da hat schreiben lassen? Glaubst du das, was du gehört hast? Dann, sagt Paulus, bist du mit dem Geist Gottes versiegelt und bist sein. Ja, eigentlich ganz einfach, gell? Wenn das mit dem Glauben nicht so schwierig wäre oft. Und da ist er bekanntlich geschenkt nach Römer Kapitel 12. Also wenn du das nicht glauben kannst, auch das gibt es ja, und trotzdem das hörst, dann sagt Jakobus, dann bitte Gott um Weisheit, weil er hat noch nie einen weggestoßen. Also ich kenne Leute und Erfahrungen von Einzelpersonen, die gesagt haben, ich war eigentlich Atheist, aber irgendwann ging es mir so schlecht, habe ich gesagt, also wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir das doch irgendwie. Gell? Wenn es dich wirklich gibt, dann will ich es auch glauben, aber ich kann es eben nicht. Gell? Und das hat Gott gemacht. Also wenn du mit ihm redest wie mit einem Vater, weil du es vielleicht noch nicht glauben kannst, dann wirst du das Geschenk bekommen. Er ist ja der Erforscher der Herzen. Ja, ich finde das fantastisch, gell? Das war der Römer Kapitel 8, Vers 1. Ich wollte eigentlich über neun Verse reden heute. Das wird wahrscheinlich nichts. Wir müssen zwischendrin aufhören, das nächste Mal weitermachen. Aber ein Stückchen geht ja noch. Wir haben noch, wie viel? 20 Minuten. Also im Vers 2 heißt es dann weiter, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus befreite dich vom Gesetz der Verfehlung und des Todes. Verfehlung, Sünde. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat dich befreit. Was ist das Gesetz des Geistes, des Lebens? Paulus schreibt mal in Römer 7, Vers 25, Gnade aber ist Gott durch Christus Jesus, unserem Herrn. Demnach, daher diene ich nun wie ein Sklave, selbst mit dem Denksinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Verfehlung oder der Sünde. Das war das Problem, das Paulus hatte, das auch wir haben, dass wir denken, ja, ich kann das glauben, im Kopf ist alles klar, aber wenn ich so meinen Leib angucke, ja, da gibt es immer wieder Verführungen. Ich bringe auch gerne das Beispiel, nachts an den Kühlschrank gehen, noch was essen gehen. Das ist bei manchen ja Sünde. Andere bricht die Ehe und finden das normal. Also wir können das ja gar nicht so einordnen, was ist Sünde oder Verfehlung. Sondern wir müssen uns an das Wort halten. Würde also heißen, in Christus gibt es ein Gesetz, das mich freigemacht hat von dem alten Gesetz, unter dem ich vorher gestanden habe. Paulus vergleicht das auch mit der Ehe. Im Korintherbrief, wo er sagt, Römer 7 steht das auch noch, ich lese es gerade, ihr wurdet dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden. Das heißt, wir waren verheiratet mit der Verfehlung der Sünde, und jetzt sind wir gestorben mit Christus, und jetzt steht die Sünde an unserem Grab und kann nur noch jammern, weil die kann von uns nicht mehr verlangen. Von dem Gestorbenen kriegst du doch nichts mehr. Und jetzt sagt Paulus, ihr seid jetzt dadurch einen anderen geworden, nämlich dem Auferstandenen, dem Erwecktwordenen. Wer ist das? Christus. Also vorher waren wir mit der Verfehlung verheiratet, jetzt sind wir mit Christus verheiratet. Kann die Verfehlung noch irgendwas von uns verlangen? Nicht, sagt Paulus, geht nicht. Ein Gestorbener ist frei von der Bindung, die er vorher hatte. Und wenn ich das im Sinn habe, es ging ja ums Rechnen schon heute, um logische Folgerung, denk an das erste Wort, demnach. Gell? Was hat Gott alles gemacht? Daraus vollzieht sich demnach, dass ich frei bin von dem, auch wenn es mich manchmal sich nicht so anfühlt. Sondern geistlicherweise bin ich frei. Heißt nicht, dass ich machen kann, was ich will. Das betone ich gerne immer wieder, weil mir das gelegentlich nachgesagt wird. Dass das so klingt, haben sie bei Paulus auch gemacht, dann sind die Worte auch rumgedreht worden. Wichtig ist, dass er deutlich macht, wenn du in Christus bist, wenn Gott die Liebe, seine Liebe, Römer 5,5, in deinem Herzen ausgegossen hat, die Liebe Gottes hat der Geist in unseren Herzen ausgegossen. Was heißt denn das? Gott ist Liebe, gell? Das heißt, das Gotteswesen ist in deinem Herzen ausgegossen worden. Ja, glaub das doch, gell? Auch wenn der äußere Mensch immer wieder verfehlt. Die Tatsache ist doch gegeben, sie steht auch hier, nimmst du einfach hin. Das ist Gnade seines Gottes, gell? Und deswegen bist du jetzt befreit von diesem alten Gesetz. Und kannst durch den Geist in der ganzen Wahrheit geleitet werden. Das hat Jesus auch schon vor Golgatha gesagt. Und der Geist leitet in der ganzen Wahrheit. Wer ist denn die ganze Wahrheit? Ja. Und nicht irgendein Papst oder ein Wachturm oder was es da sonst noch geben mag. Nein, die Wahrheit ist der Christus. Und wir werden in der Wahrheit, in den Christus geführt. Und deswegen sind wir befreit. Es ist geschehen. Dieses Wort hier, diese Befreiung im griechischen Grundtext, Eleutero, musst du dir nicht merken, steht indikativ, Aorist, das heißt, es ist ein tatsächliches Geschehen, was man nicht mehr ändern kann, was fortbesteht. Und wenn ich das begriffen habe, wenn ich das glauben darf, dass meine alte Bindung mit der Verfehlung oder Sünde erledigt ist, ich neu verheiratet bin mit Christus und das Alte hat keine Ansprüche mehr an mich, ja, dann kann ich das sagen, danke, gell? Oder es ist Gnade seitens Gottes. Und von daher hat Jesus schon seinen Jüngern gesagt, wenn das soweit ist, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit, die ich in Person bin, sage ich jetzt füge ich hinzu, die macht euch frei, die befreit euch. Gell? Die Wahrheit, die befreit. Die ist Christus und sonst niemand. Und dann begründet Paulus im Vers 3 das noch etwas näher und sagt, denn das dem Gesetz Unvermögende, also das Gesetz vermag, etwas nicht zu tun, in welchem es schwach war durch das Fleisch, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichheit des Fleisches der Verfehlung und betreffs der Verfehlung sandte und die Verfehlung im Fleisch verurteilte. Also ein ganz starker Vers, gell? Den ja viele auch nicht glauben können, warum auch immer. Erstens, Gesetz ist nicht nur das mosaische Gesetz, wenn wir Paulus recht verstehen, er redet auch von Religionsgesetzen. Es gibt viele, viele Religionsgesetze, die die Menschen versklaven oder an Menschen binden. Alles falsch. Sondern du dürfst dich nicht an Menschen binden. Das ist immer meine, wie oft habe ich schon gepredigt, glaub mir kein Wort, guck selber nach. Du musst für dich selbst wachsen in Christus mit dem Wort Gottes und nicht auf andere angewiesen sein. Dass man sich hier und da Rat holt, darüber redet, auch eine Gemeinschaft hat, ist völlig in Ordnung. Aber mach dich nicht abhängig von irgendeiner Gemeinschaft, auch nicht von uns. Du musst selbst deinen Weg finden mit dem Geist Gottes im Wort Gottes, damit du stehen kannst. Wenn du dir das nicht selbst erarbeitet hast, in Anführungszeichen, kannst du darauf nicht stehen. Nachreden nutzt nichts. Ich muss im Inneren überzeugt sein. So, und jetzt sagt Paulus, das Gesetz, das Religionsgesetz, unter dem er gestanden hat, vermochte nicht zum Ziel zu bringen, weil es durch das Fleisch schwach war. Das Fleisch kann nichts. Deswegen ist auch unser Thema Geistesgesetz, Fleischeswirkung. Wo ist der Unterschied? Das Gesetz konnte nichts vollenden, sagt auch der Hebräerbrief ganz deutlich. Deswegen braucht es einen neuen hohen Priester. Der war noch nicht mal aus dem Priesterstamm. Gell? Der kam als Jude, als hoher Priester, undenkbar eigentlich im alten Bund. Und Gott hat das gemacht. Und wenn wir das wissen, dass die Schrift vor allem auch im Hebräerbrief deutlich macht, die Schwäche des Gesetzes und dass jetzt der Sohn Gottes kam, wie kam er? Er wurde aus Gott herausgestellt, gezeugt, geboren, hervorgebracht, wie du das auch nennen willst. Im Hebräischen steht nur werden. Gell? Er wurde aus Gott. Ja, wie werde ich aus Gott? Bei uns, wenn ich in den Zoo gehe und sehe, dass Affen Kinder kriegen, dann sind die Affen sind immer wieder Affen. Gell? Und wenn Menschen Kinder kriegen, dann sind das immer wieder Menschen. Ja, wenn Gott aus sich heraus wesenhaft etwas stellt, was ist das dann? Dann muss es auch Gottes Wesen sein und nicht irgendein geschaffener Engel. Nee, die Schöpfung hat Jesus gemacht, nämlich der herausgestellte Gottessohn, der hat die Schöpfung gemacht, steht eindeutig geschrieben. So, und jetzt kommt dieser Göttlichkeit besitzende Gottessohn mit der Wesenseinheit seines Vaters, war er verbunden, kommt er in diesen Kosmos. Was sagt Paulus hier? Das muss man nochmal lesen. In Gleichheit des Fleisches der Verfehlung. In Gleichheit des Fleisches der Sünde. Wer glaubt denn sowas? Jesus war doch viel besser als wir. Gell? Der konnte gar nicht sündigen, sagt die Theologie. Warum? Oder gibt auch noch andere Religionen, die das ähnlich sehen. Steht aber doch hier, ist die Gleichheit des Fleisches der Verfehlung. Gibt noch mehr Hinweise dazu. Warum denn? Um die Verfehlung im Fleisch zu verurteilen. Das heißt, es brauchte einen, der wesenhaft göttlich ist, Mensch wurde und jetzt dem Widersacher zeigen konnte, ich kann auch anders, gell, als Mensch. Ich muss nicht sündigen, ich könnte, ich muss auch nicht. Denk an Matthäus 4, gell, als der Teufel ihn dreimal versucht hat. Das ist ein klassisches Beispiel dafür. Also Jesus hätte sündigen können, er hatte das Fleisch. Schon Hiob sagt, Kapitel 14, Vers 4, aus einem Unreinen kann kein Reiner kommen. Gell? Und Jesus ist geboren worden, zumindest mit 23 Chromosomen der Maria auf dieser Erde. Also er hatte unser Fleisch, deutlicher Hinweis hier. Und jetzt hat er trotz dieser menschlichen, fleischlichen Schwäche die Verfehlung besiegt, indem er alles auf sich genommen hat. Er ist sozusagen zum größten Sünder aller Zeiten geworden, deswegen musste er ja sterben und hat dafür bezahlt. Und jetzt macht Paulus einen interessanten Hinweis und sagt, Hätten die Geistesmächte gewusst, was Gott hier vorhat, gell, dass er durch den Tod seines Sohnes die ganze Schöpfung befreit, dann hätten die versucht, das zu verhindern. Und im Kolosser 2,15 ist diese wunderbare Argumentation von Paulus, wo er vom Gesetz redet und sagt, Gott hat die Handschrift, die gegen uns war, nämlich das Gesetz, ausgelöscht. Er hat die Dogmen, die gegen uns waren, beseitigt und hat uns aus der Mitte enthoben und hat diese Dogmen, dieses Handgeschriebene, dieses Gesetz an das Fluchholz auf Golgatha genagelt, zusammen mit dem Christus. Und hat so die anfänglichen, das sind hochrangige geistliche Autoritäten, Engel und die Autoritäten überhaupt völlig entkleidet und hat sie öffentlich zur Schau gestellt, triumphierend über sie. Also, Gott hat durch den Tod besiegt. Das hat sich keiner vorstellen können. Gott hat seinen Sohn benutzt, hat ihn Mensch werden lassen, genauso schwach wie wir. Jesus war zornig, er hatte Hunger, er hat gelacht, er war auf einer Hochzeit, er hat Wein getrunken. Ja, also dürfte das überhaupt. Und er hatte Gefühle, wie hat bitterlich geweint und so weiter. Du kannst alles nachlesen. Gell? Und war ein Mensch wie du und ich geworden, als Gottes Sohn. Und hat diese großartige Leistung verbracht, in dieser Daseinsform dem Diabolos zu widerstehen. Was wir eben nicht können, offensichtlich. Und deswegen hat Jesus unsere Schulden auf sich genommen. Er hat gesagt, komm her, ich kann für dich bezahlen. Ich habe für dich bezahlt, jetzt bist du frei. Und so sind wir in Christus sozusagen durch die Liebe, die ja die Vervollständigung des Gesetzes ist, haben wir auch das Gesetz erfüllt. Die Liebe ist die Vervollständigung, die Erfüllung des Gesetzes, sagt Paulus Römer 13,10. Wenn Jesus die Liebe ist, dann hat er das Gesetz erfüllt. Wenn ich ihm gehöre, wenn ich ein Teil von ihm bin, gehöre ich auch dazu. Und das haben wir vorher gelesen im Vers 3. Gott tat es in uns. Hier in uns ist der Tatort Gottes. Nämlich der Tatort Gottes, dass er alles geändert hat durch den Leib oder das Opfern des Leibes des Christus. So, und was machen wir jetzt? Jetzt können wir feststellen, wer das nicht verstanden hat und immer noch auf das Fleisch sinnt, Vers 5, denn die, die gemäß Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber gemäß Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich verstanden habe, zunächst mit dem Kopf, was Gott gemacht hat, dann kümmere ich mich doch um diese positive Veränderung. Dann kann mir doch das Alte, was nichts taugt, egal sein. Wir sind ja diese Woche umgezogen, gell? Fällt mir gerade so ein, spontan aus einer relativ schlechten Wohnung, ohne Einzelheiten zu nennen, in eine viel schönere. Und ja, jetzt könnte ich ja jammern, gell, und sagen, Mensch, da hatte ich alles auf einer Fläche und da war das noch schön und das war schön, gell? Immer wieder an das Alte denken. Nein, ich habe was Neues, das ist viel schöner, gell? Und jetzt habe ich Ruhe und so weiter und so fort. Und jetzt vergleich es doch mal hier. Du hast bist verstandesmäßig umgezogen in eine neue Welt, geistlicherweise. Und jetzt guckst du immer noch auf das Alte, gell? Das ist doch irgendwie schwachsinnig. Gell? Genauso argumentiert doch Paulus auch im Galaterbrief, was ihr geistlich vollführt habt, wollt ihr jetzt im Fleisch beenden oder irgendwie. Gell? Was soll das Ganze? Natürlich habe ich das Problem mit meinem Fleischesleib. Aber die Bibel sagt mir, wachstümlich wirst du immer besser. Ihr seid doch schon 20, 30, 40 Jahre im Glaube zum Teil. Gell? Wenn es nur 5 Jahre sind, ist egal. Guck doch mal zurück, wie warst du früher, wie bist du heute, was hat sich alles geändert. Gell? Es ist doch ein Wachstum, hat doch stattgefunden. Ohne Zweifel. Gell? Und wenn wir das sehen, dann schau nach vorne. Und das war genau das, was Paulus auch sagt. Im Philipperbrief sagt er, das dahin, das vergesse ich. Gell? Ich schaue immer nach dem, was vorne ist. Also, was ich früher gemacht habe, spielt überhaupt keine Rolle. Hat Jesus für bezahlt. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Der hat auch für das bezahlt, was ich morgen mache. Gell? Aber da wird schon wieder einer kommen und sagen, ja, der Einhorn hat gesagt, du kannst machen, was du willst. Gell? Das stimmt nicht. Gell? Das habe ich nie gesagt, sondern mein Motto ist, wie auch unsere Glaubensväter gesagt haben, werde, was du bist. Gell? Und adel verpflichtet und ähnliche Sprüche haben die drauf gehabt. Und genau das stimmt. Gell? Wir sinnen auf das, was des Geistes ist, weil die Gesinnung des Fleisches, Vers 6, ist tot. Wenn du auf dein Fleisch guckst, dann hast du mit dem Tod zu tun. Was haben wir vorhin gelernt? Wer die Worte Jesu glaubt und bezeugt wortgemäß, ist er aus dem Tod ins Leben weitergeschritten. Was habe ich damit zu tun? Die Gesinnung des Fleisches zieht mich doch nach unten, weil die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, Vers 7. Gell? Ganz klar Feindschaft gegen Gott, sondern ich muss mich auf das Geistliche konzentrieren, auf das Gute, Positive. Deswegen bete ich heute so. Früher habe ich gebetet, für mich so, hoffentlich hat mich Gott eben nicht gesehen. Gell? Immer so nach hinten oben, Anthropos, Mensch heißt der, der nach oben gewandt. Gell? Also ich habe immer geguckt, hoffentlich hat er mich jetzt nicht gesehen, als ich noch in meiner Religion war. Als ich das geändert habe, kann ich heute sagen, Herr, hast du gesehen, was ich eben gemacht habe? Wieder daneben getreten. Gell? Danke, dass du dafür bezahlt hast und jetzt hilf mir, dass es besser wird. Also, das ist mein Stand heute. Das, wie Paulus sagt, er ist traurig darüber, dass er immer das macht, was er nicht will. Gell? Und das, was er will, macht er nicht. Geht es dir etwa besser als Paulus? Mir nicht. Gell? Aber ich kann sagen, danke, auch dafür hast du bezahlt. Und jetzt hilf mir, dass es besser wird. Und du kannst sicher sein, es wird besser. Es wird besser. Beobachte dein eigenes Leben. Und deswegen gibt es für mich einen ganz tröstlichen Vers, Galater 5, Vers 16. Das gebe ich euch noch mit auf den Weg als Schlusswort. Galater 5, Vers 16, da sagt Paulus, wandelt im Geist, also mit dem Bewusstsein dieser geistlichen Veränderung. Und ihr werdet die Begierde des Fleisches keinesfalls vollendigen, zum vollen Ende bringen. Denkt da mal drüber nach. Ich erinnere nochmal an die Verfehlung, je nachdem, was du darunter verstehst, oder Sünde. Es heißt hier, du wirst noch verfehlen, du wirst noch sündigen, du wirst noch Fehler machen, du bist noch schwach. Aber wenn du einer bist, der im Geist wandelt, wird der Geist und Gott oder Christus nicht zulassen, dass du das zum vollen Ende bringst. Ich mache ein ganz hartes Beispiel. Ich gehe daheim, habe Krach mit meiner Frau, gehe aus dem Haus und sage, jetzt gehe ich, jetzt suche ich mir eine andere Frage. Und da bin ich am Weg und laufe die Straße runter, unterwegs kommt der Geist und sagt, ich glaube, du spinnst, gell? Was soll denn das? Und dann bringt er mich dazu, dass ich wieder umkehre und zu meiner Frau sage, tut mir leid, gell? Wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist für mich die Verfehlung, ja, ich habe es eigentlich schon begangen im Kopf. Aber der Geist lässt nicht zu, dass ich das zum vollen Ende bringe. Das tröstet mich, weil solche Situationen hast du vielleicht auch schon erlebt. Ja, zusammenfassend lässt sich Folgendes feststellen. Bist du in Christus? Wir haben ein paar Stellen gelesen, kannst du das checken. Gell? Sagst du, ja, ich bin in Christus, dann wirst du nicht mehr verurteilt. Bist in Christus frei. Das Gesetz des Geistes, des Lebens hat dich befreit. Das ist Christus in Person. Wie hat er das gemacht? Er hat Jesus geschickt in der Gleichheit des Fleisches. Er war genauso wie du, schwacher Mensch. Und hat dafür oder dadurch bezahlt durch das Sterben Jesu. Die Rechtsforderung, das Rechtgemäße, die Rechtsforderung wurde erfüllt. Wenn einer schuld ist, egal was, muss er bezahlen. Juristisch ist völlig klar. Zahlst du nicht, kommst in den Knast. Wir hat Jesus die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt. Meine Schuld. Ich bin schuld gewesen. Jetzt nicht mehr, weil er für mich bezahlt hat. Und deswegen hat die Gesinnung des Fleisches eigentlich nichts mehr zu suchen bei mir, sondern ich müsste sagen, wenn ich immer noch auf das Fleisch gucke, handle ich gegen das, was Gott gemacht hat. Er hat mich noch befreit. Was interessiert mich noch das Fleisch? Wir schauen nach oben, nach vorne. Der Geist Gottes hat uns in Christus befreit. Ja, das ist die Botschaft von heute Morgen. Amen.
Amen.